Sieben Wochen mit Paulus, 16. Tag, Römer 9, Vers 1. Für das, was ich jetzt sage, berufe ich mich auf Christus. Es ist die Wahrheit, ich lüge nicht. Auch mein Gewissen bezeugt es und erhält dafür die Bestätigung durch den Heiligen Geist. Ich bin wirklich sehr traurig. Ja, mir schmerzt immerzu das Herz. Denn es geht um meine Brüder und Schwestern. Ich wünschte nur, ich könnte an ihre Stelle treten und selbst verflucht sein, ausgeschlossen aus der Gemeinschaft mit Christus. Es sind schließlich meine Landsleute, mein eigenes Fleisch und Blut. Sie sind doch Israeliten. Sie sind Kinder Gottes und haben Anteil an seiner Herrlichkeit. Mit ihnen hat Gott mehrfach einen Bund geschlossen. Er hat ihnen das Gesetz gegeben und sie gelehrt, ihn in rechter Weise zu verehren, und er hat ihnen sein Versprechen gegeben. Sie sind Nachkommen der Stammväter, von denen auch Christus seiner leiblichen Herkunft nach abstammt. Gott, der über allem steht, sei in Ewigkeit gelobt. Amen. Es ist ja nicht so, dass Gottes Zusage hinfällig ist. Allerdings gehören nicht alle Israeliten auch wirklich zu Israel. Genauso wenig sind alle Menschen, die von Abraham abstammen, auch wirklich seine Nachkommen. Sondern Gott hatte gesagt, die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen gelten. Das heißt, die leiblichen Nachkommen von Abraham sind nicht zwangsläufig Kinder Gottes. Nur die Kinder, die auf Gottes Versprechen zurückgehen, gelten wirklich als seine Nachkommen. Denn Gott gab Abraham das Versprechen, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wiederkommen, dann wird Sarah einen Sohn haben. Aber nicht nur bei ihr war es so, bei Rebekka war es ähnlich. Sie bekam nur von einem Mann Kinder, nämlich von unserem Vorfahren Isaak. Ihre Kinder waren noch nicht geboren und keines hatte irgendetwas Gutes oder Böses getan. Aber Gott hatte schon seine Wahl getroffen und bestimmt, was geschehen sollte. Dabei kam es nicht auf irgendwelchen Taten an. Das müsste heißen, dabei kam es nicht auf irgendwelche Taten an. Also Druckfehler. Sondern es war allein Gottes Entscheidung. Damals sagte Gott zu Rebekka, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. So steht es auch an einer anderen Stelle. Jakob habe ich geliebt, Esau dagegen habe ich gehasst. Was sollen wir dazu sagen? Etwa, ist Gott ungerecht? Auf keinen Fall. Er sagt ja zu Mose, ich werde dem mein Erbarmen schenken, mit dem ich Erbarmen habe, und ich werde dem mein Mitleid zeigen, mit dem ich Mitleid habe. Es kommt also nicht darauf an, ob der Mensch etwas will oder ob er sich abmüht, vielmehr kommt es allein auf Gottes Erbarmen an. Entsprechend steht über den Pharao in der Heiligen Schrift, ich habe dich nur deshalb zum Herrscher gemacht, damit ich an dir meine Macht zeigen kann. Dadurch soll mein Name auf der ganzen Erde bekannt gemacht werden. Gott entscheidet also frei, wem er sein Erbarmen schenkt, und ebenso entscheidet er, wer sich ihm gegenüber verschließen soll. Du könntest jetzt einwenden, wieso zieht Gott uns dann überhaupt zur Rechenschaft? Seinem Willen kann sich doch niemand widersetzen. Du Mensch, wer bist du eigentlich, dass du mit Gott streiten willst? Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Hat nicht der Töpfer alle Macht über den Ton? Er kann doch aus ein und demselben Tonklumpen verschiedene Gefäße herstellen, eine Schale für die Festtafel, genauso wie einen Nachttopf. Dabei gilt, Gott will zwar seinen Zorn zeigen und seine Macht offenbaren, aber dennoch hat er die Gefäße, die seinen Zorn erregen, mit großer Geduld ertragen, also Gefäße, die eigentlich zum Zerschlagen erschaffen wurden. Und gleichzeitig will er seine ganze Herrlichkeit an den Gefäßen offenbaren, denen sein Erbarmen gilt. Denn die hat er zuvor für die Herrlichkeit bestimmt. Solche Gefäße sind wir. Uns hat Gott berufen, und zwar nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus den anderen Völkern. So sagt er auch bei Hosea, ich werde die Menschen mein Volk nennen, die nicht mein Volk waren. Und die Frau, die nicht geliebt war, nenne ich meine geliebte Frau. Und an dem Ort, wo man zu ihnen gesagt hat, ihr seid nicht mein Volk, dort wird man sie Kinder des lebendigen Gottes nennen. Und Jesaja verkündet laut über Israel: Die Israeliten können so zahlreich sein wie der Sand am Meer, dennoch wird nur ein kleiner Rest von ihnen gerettet. Denn der Herr wird auf der Erde sein Wort in die Tat umsetzen. Er wird Israel retten, aber gleichzeitig wird er es zurechtstutzen. Es ist so, wie Jesaja es vorhergesagt hat. Hätte der Herr Zebaoth keine Nachkommen von uns übrig gelassen, wäre es uns wie Sodom ergangen. Wir hätten das Schicksal von Gomorra geteilt. Was sollen wir dazu sagen? Die anderen Völker haben sich nicht darum bemüht, vor Gott als gerecht anerkannt zu werden. Dennoch gelten sie als gerecht, und zwar als gerecht aufgrund des Glaubens. Israel dagegen hat sich bemüht, das Gesetz zu befolgen. Dadurch wollte es vor Gott als gerecht gelten. Aber es hat nicht erreicht, worum es im Gesetz geht. Warum? Weil es nicht aus dem Glauben heraus geschah, sondern weil sie auf ihre eigenen Taten vertrauten. Dabei stolperten sie über den Stein des Anstoßes. Über ihn steht schon in der Heiligen Schrift: Auf den Berg Zion lege ich einen Stein, an dem man Anstoß nimmt, einen Fels, über den man stolpert. Wer an den glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Kapitel 10. Brüder und Schwestern, das ist mein Herzenswunsch und meine große Bitte. Gott soll die Menschen retten, die zu meinem Volk gehören. Ich kann bezeugen, dass sie sich wirklich für die Sache Gottes einsetzen. Nur haben sie nicht die rechte Erkenntnis. Sie verstehen nicht, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht. Stattdessen streben sie nach dem, was sie selbst für Gerechtigkeit halten. Deshalb haben sie sich nicht der Gerechtigkeit untergeordnet, die Gott ihnen schenken will. Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, gilt vor Gott als gerecht. Mose schreibt über die Gerechtigkeit, die wir durch das Gesetz erlangen können: Wer seine Vorschriften befolgt, wird durch sie das Leben erlangen. Dagegen heißt es von der Gerechtigkeit, die wir durch den Glauben erlangen: Frage dich nicht, wer wird in den Himmel hinaufsteigen. So als müsste man Christus von dort herabholen. Auch nicht, wer wird in die Unterwelt hinabsteigen, so als müsste man Christus von den Toten holen. Sondern, wie heißt es doch? Das Wort Gottes ist dir ganz nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Es ist das Wort des Glaubens, das wir verkünden. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus ist der Herr, und wenn du aus ganzem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dann wirst du gerettet werden. Denn aus dem Herzen kommt der Glaube, der gerecht macht. Und aus dem Mund kommt das Bekenntnis, das zur Rettung führt. So steht es ja in der Heiligen Schrift: Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Das gilt ohne Unterschied für Juden und Griechen. Alle haben ein und denselben Herrn, und der lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn anrufen. Denn es heißt ja auch: Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Aber wie kann man jemanden anrufen, an den man nicht glaubt? Oder wie kann man an jemanden glauben, von dem man nichts gehört hat? Und wie kann man von jemandem hören, wenn es keine Verkündigung von ihm gibt? Wie aber kann es eine Verkündigung geben, wenn niemand dazu ausgesandt wurde? Gerade darüber steht ja in der Heiligen Schrift: Willkommen sind die Boten, die Gutes verkünden. Aber nicht alle haben auf diese gute Nachricht gehört. So fragt schon Jesaja: Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Also, der Glaube kommt vom Hören auf die Botschaft. Die Botschaft aber wirkt durch den Auftrag, den Christus gegeben hat. Ich frage euch: Haben die Menschen aus meinem Volk etwa die Botschaft nicht gehört? Im Gegenteil, es heißt ja: Ihr Ruf geht hinaus in alle Länder. Ihre Kunde dringt bis an das Ende der Welt. Ich frage noch einmal: Hat Israel die Botschaft etwa nicht verstanden? Oh doch, schließlich hat schon Mose als erster gesagt: Ich will euch eifersüchtig machen auf ein Volk, das gar keines ist, spricht Gott. Auf ein Volk ohne jede Erkenntnis will ich euch zornig machen. Und Jesaja wagt sogar zu sagen: Ich habe mich von denen finden lassen, die mich gar nicht gesucht haben, spricht Gott. Ich habe mich denen gezeigt, die gar nicht nach mir gefragt haben. Und zu Israel sagt Gott: Den ganzen Tag habe ich einladend meine Hände ausgestreckt nach einem Volk, das mir nicht gehorcht und das mir ständig widerspricht. Kapitel 11. Nun frage ich, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall. Ich selbst bin ja ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er einst erwählt hat. Oder wisst ihr nicht, was in der Heiligen Schrift über Elia berichtet wird? Er führte vor Gott Klage gegen Israel und sagte, Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre niedergerissen. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie mich auch noch umbringen. Und wie lautet die Antwort Gottes? Ich habe mir 7000 Mann übrig behalten, die nicht vor Baal auf die Knie gefallen sind. Das Gleiche geschieht jetzt in diesem Augenblick. Aus Gnade hat Gott einen Rest auserwählt. Wenn es aber aus Gnade geschah, dann spielen die eigenen Taten dabei keine Rolle. Sonst wäre die Gnade ja nicht wirklich Gnade. Was bedeutet das? Israel hat nicht erreicht, worum es sich so sehr bemüht hat. Nur diejenigen, die Gott ausgewählt hat, haben es erreicht. Bei den übrigen hat er dafür gesorgt, dass sie sich vor ihm verschließen. So steht es ja auch in der Heiligen Schrift. Gott hat ihren Geist in tiefen Schlaf versetzt. Er hat ihnen Augen gegeben, die nichts sehen, und Ohren, die nichts hören. Das ist so bis zum heutigen Tag. Und David sagt, ihr Tisch soll zur Falle und zum Fangnetz für sie werden. Sie sollen daran Anstoß nehmen, und er wird ihnen zum Verhängnis werden. Lass ihre Augen dunkel werden, damit sie nichts mehr sehen können, und lass ihren Rücken gebeugt sein, für immer. Ich frage also, sind die Juden am Ende gestolpert, um in ihr Verderben zu stürzen? Auf keinen Fall. Es ist vielmehr so, ihr Fehltritt brachte den anderen Völkern die Rettung. Das sollte sie eifersüchtig machen. Ihr Fehltritt hat der Welt reichen Gewinn gebracht und ihre geringe Zahl den Völkern. Wie unermesslich wird der Reichtum erst sein, wenn sie wieder in voller Zahl angewachsen sind. Euch aber, den Völkern, sage ich, gerade weil ich Apostel für die Völker bin, danke ich Gott für meinen Dienst. Vielleicht trage ich ja gerade dadurch dazu bei, mein eigenes Volk eifersüchtig zu machen. So könnte ich wenigstens einige von ihnen retten. Schon, dass sie verloren gingen, als hat der Welt die Versöhnung gebracht. Was wird dann erst sein, wenn Gott sie wieder annimmt? Nicht weniger als neues Leben aus dem Tod. Ist nicht schon der Teig aus dem ersten Getreide jeder Ernte heilig? Dann ist doch auch jeder weitere Teig daraus heilig. Und wenn die Wurzel heilig ist, dann sind es auch die Zweige. Einige Zweige sind aus dem edlen Olivenbaum herausgebrochen worden. Dann hat man dich als Zweig vom wilden Ölbaum in den edlen eingepfropft. Jetzt wirst du vom Saft seiner Wurzel mitgenährt. Aber meine nicht, dass du den anderen Zweigen überlegen bist. Wenn du es trotzdem tust, dann denke daran, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Du wirst vielleicht einwenden, die Zweige wurden ausgebrochen, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht, sie wurden herausgebrochen, weil sie nicht zum Glauben gekommen sind. Du hast ihren Platz eingenommen, weil du zum Glauben gekommen bist. Aber deshalb darfst du nicht überheblich werden. Vielmehr hast du Grund, dich zu fürchten. Gott hat schon die ursprünglichen Zweige nicht verschont. Dann wird er dich erst recht nicht verschonen. So verhält es sich mit der Güte und Strenge Gottes. Zu denen, die zu Fall gekommen sind, ist er streng. Zu dir ist er gütig, vorausgesetzt, du hältst an seiner Güte fest. Andernfalls wirst auch du wieder aus dem Olivenbaum herausgeschnitten. Umgekehrt werden die anderen wieder eingepfropft, wenn sie nicht an ihrem Unglauben festhalten. Denn Gott hat sehr wohl die Macht dazu, sie wieder einzupropfen. Gott hat dich ja aus dem wilden Ölbaum herausgeschnitten, auf dem du gewachsen bist. Dann hat er dich in den edlen Olivenbaum eingepfropft, auf dem du nicht gewachsen bist. Also kann er erst recht die ursprünglichen Zweige wieder in ihren eigenen edlen Olivenbaum einpfropfen. Brüder und Schwestern, ich will euch über folgendes Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, denn ihr sollt euch nicht selbst einen Reim auf die Sache machen. Tatsächlich hat Gott dafür gesorgt, dass sich ein Teil von Israel vor ihm verschließt. Das soll aber nur so lange dauern, bis alle Völker sich zu ihm zugewandt haben, und auf diese Weise wird schließlich ganz Israel gerettet werden. In der Heiligen Schrift heißt es ja auch, Vom Zion her wird der Retter kommen und alle Gottlosigkeit von Jakob nehmen. Das ist der Bund, den ich, der Herr, mit ihnen geschlossen habe. Er wird erfüllt, wenn ich ihre Sünden von ihnen nehme. Betrachtet man es von der guten Nachricht her, dann sind sie Gottes Feinde geworden. Und das kommt euch zugute. Betrachtet man es aber von daher, dass Gott sie erwählt hat, dann bleiben sie von Gott geliebt. Es waren ja ihre Vorfahren, die er einst erwählt hat. Denn was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wen er einmal berufen hat, der bleibt es. Früher habt ihr Völker Gott nicht gehorcht. Aber weil die Juden ungehorsam waren, hat Gott jetzt euch sein Erbarmen geschenkt. Genauso gehorchen sie jetzt Gott nicht, weil er euch sein Erbarmen geschenkt hat. Dadurch werden künftig auch sie sein Erbarmen finden. Denn Gott hat alle im Ungehorsam festgehalten, weil er allen sein Erbarmen schenken will. Wie unerschöpflich ist doch der Reichtum Gottes, wie tief seine Weisheit und Erkenntnis, wie unergründlich sind seine Entscheidungen und wie unerforschlich seine Wege. Wer kennt die Gedanken des Herrn? Wer ist sein Berater gewesen? Wer hat ihm je etwas gegeben, so dass er es von ihm zurückfordern könnte? Denn alles hat in ihm seinen Ursprung. Durch ihn besteht alles und in ihm hat alles sein Ziel, denn er regiert in Herrlichkeit. Für immer. Amen.